Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 102. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir einsteigen, ganz kurz etwas Eigenwerbung. Sie kennen das. Wer nicht nur hören will, was in der Welt der additiven Fertigung los ist, sondern auch lesen, dem empfehle ich den Newsletter zur Druckwelle. Darin finden Sie alle 14 Tage kuratierte und teils kommentierte Nachrichten zu unser aller Lieblingstechnologie. Was das kostet? Gar nichts. Den Anmeldelink finden Sie in den Shownotes. Dann habe ich heute noch eine eher traurige Meldung. Die Druckwelle, also dieser Podcast, rollt künftig nur noch einmal im Monat an. Hintergrund: Ich habe einen neuen Job. Ich darf Chefredakteur der VDIZ sein. Das ist ein Monatsmagazin. Inhaltlich geht es da um Fertigungstechnologien, vor allem auch um spannende. Ja, böse Zungen könnten nur sagen, der Asche, das ist ein Verräter, der wechselt das Lager. Wer hingegen eine Sekunde länger überlegt, kommt bestenfalls zu dem Schluss, der Asche, der kann vielleicht künftig auch Brücken bauen zwischen traditioneller Großserienfertigung und additiver Fertigung. Ich werde es jedenfalls versuchen. Deshalb meine Bitte an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, egal in welchem Lager Sie gerade aktiv sind, bleiben Sie mir gewogen. Vielleicht mögen Sie mir sogar helfen. Ich suche immer nach spannenden Infos aus einer der beiden Welten oder auch aus der Schnittmenge. Sie haben Anregungen für mich? Dann gerne über den ganz kurzen Dienstweg. Meine E-Mail-Adresse steht in den Shownotes. Hinterlassen Sie eine Telefonnummer. Ich rufe Sie an und dann lassen Sie uns reden. So, nun kommen wir langsam zum Thema von heute, liebe Hörerinnen und Hörer. In der letzten Folge ging es um transparente Keramiken im Mikromaßstab. Das war ziemlich nerdig, ziemlich nischig, sehr techy. Heute wollen wir mal wieder über das Brot- und Buttergeschäft reden. Es soll zum einen gehen um das laserbasierte Pulverbettschweißen, kurz LPBF, also den Platzhirschen im Wald des industriellen Metalldrucks. Außerdem soll es gehen um SLS, also ein führendes Verfahren im Kunststoffbereich. Ich glaube, wir sind uns alle einig, beide Technologien haben ein riesiges Potenzial. Ihnen muss ich nichts erzählen von so Schlagworten wie Designfreiheit, Ressourceneffizienz, Funktionsintegration und Leichtbau. Sie kennen das alles. Gleichzeitig wissen wir alle, dass all diese zauberhaften Merkmale aktuell noch mit teuer Geld eingekauft werden müssen. Ein Grund dafür: das Post-Processing. Dazu zählt sowohl bei LPBF als auch bei SLS das Entpulvern. Irgendwann muss das fertiggestellte Bauteil ja mal raus aus dem Pulverkuchen und von Restpartikeln befreit werden. Oft passiert das aktuell noch manuell, und manuell heißt teuer. Und genau damit kommen wir zur Technologie von heute, dem automatisierten Entpulvern. Wir kommen zur Technologie der Solucon Maschinenbau GmbH. Wer wird es uns erklären? Der Chef natürlich. Und er ist nicht nur CEO, er ist auch CTO. Mit anderen Worten, der kennt sich richtig aus. Deshalb freut es mich sehr, dass er uns heute aus Augsburg zugeschaltet ist. Ich darf begrüßen Andreas Hartmann. Hallo, Herr Hartmann. Bitte stellen Sie sich zunächst selbst kurz vor.
Hallo, Herr Asche. Vielen Dank für die Einladung. Danke auch für Ihr Interesse. Ein paar Worte zu mir. Also ich bin Maschinenbauingenieur und hier bei Solucon der Geschäftsführer, aber auch technische Geschäftsführer heißt. Ich bin auch Konstruktionsleiter. Ich entwickle und konstruiere die Maschinen vorwiegend selbst, weil mir das so viel Spaß macht und weil das eigentlich schon immer mein Ding war. Also ich habe schon seit Kindesbeinen geschraubt, gelötet, in Fahrradläden gearbeitet, habe dann die Ausbildung zum PKW-LKW-Mechaniker gemacht, habe beim Wehrdienst in der Instandsetzung gearbeitet, dann Maschinenbau studiert, war dort gleich Werkstudent bei der Firma Voxeljets, Hersteller von 3D-Druckergeräten hier in Augsburg, und war dann direkt, nachdem ich Werkstudent war, gleich 10 Jahre lang Konstruktionsleiter und konnte da sehr, sehr viel lernen, habe dort auch meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt, mit dem ich dann 2013 ein Ingenieurbüro geöffnet habe. Da haben wir alles Mögliche an Sondermaschinen entwickelt, von der Maschine, die Sauerkrautbeutel flach drückt, um besser ins Röntgengerät zu passen, bis zur Verpackungsmaschine, bis zu 10 Meter hohen Werbetürmen, die LCD-Bildschirme rotieren, bis wir dann schließlich diesen Auftrag bekommen haben, eine Gerätschaft zum automatisierten Entpulvern zu bauen, und haben dann das Maschinenbauunternehmen Solucon Maschinenbau gegründet, wo wir uns seitdem mit der Thematik des Entpulverns beschäftigen.
Sie hatten das Stichwort Voxeljet genannt. Kurzer Hinweis an die Hörerinnen und Hörer. Mit Voxeljet habe ich auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Den Link schreibe ich in die Shownotes. Zurück zu Ihnen, Herr Hartmann. Es geht um Entpulverung, das haben Sie erklärt. Sie haben auch so ein bisschen die Initialzündung angedeutet. Sagen Sie es bitte nochmal. Wann haben Sie erstmals vom Problem der Entpulverung gehört? Welche Firma hat Sie da beauftragt?
Ursprung hatte das Ganze tatsächlich über Kontakte von Voxeljet. Wir hatten zu dieser Zeit 2013 bereits das Ingenieurbüro und ich habe einen ehemaligen Kunden auf der damals ersten Formnext, das war kurz nachdem sie Euromold hieß, getroffen. Das war ein Mitarbeiter von Mercedes, der hatte quasi die erste große 3D-Druckanlage im Metallbereich, eine Concept Laser X-Line, und hatte dann tatsächlich das Problem, wie bekommt er die Bauteile sauber? Ja, das ging um Gussprototypen, quasi mit sehr viel Stützwerk, und es war natürlich für die Arbeitssicherheit eine Herausforderung, dem nachzugeben, weil nie wirklich gewährleistet war, die Bauteile sicher 100%ig frei von diesem losen Pulver zu bekommen. Die einzige Möglichkeit im Auspackbereich waren 3 Handschuheingriffe. Das ist schwierig aus arbeitssichtlichen Gründen, weil das Bauteil zu drehen, zu wenden, pusten, das war nicht mehr zielführend. Und so kamen wir dann ins Gespräch und haben dann diese erste Idee ausgearbeitet in quasi einer geschützten Kammer, das Bauteil drehen und zu wenden, so mit Flippation anzuregen, dass das Pulver fließfähig wird und wir das Bauteil dann quasi mit der Gratis-Schwerkraft, die wir haben, auszuleeren. Das waren die ersten Schritte und das quasi der Ursprung von der ganzen Sache. Als wir die Maschine dann geliefert haben, die erste, haben wir uns dann auch eben sehen können, dass mehr Interesse haben an der Lösung. Andere haben es gesehen, wir haben es dann ein bisschen selber veröffentlicht. Da kam dann recht schnell international Nachfrage und da haben wir dann gesagt, das ist ein Thema, auf das wir uns fokussieren werden. Das hat Zukunft. Damals war es vor allem noch, ich sag mal, Arbeitsschutzthemen. Heutzutage sind es auch die Themen, wie bekomme ich diese komplexen Bauteile überhaupt sauber, damit sie überhaupt in ihrer Funktion verwendet werden können.
Okay, das heißt, die ersten Anwendungen, da ging es um Metallpulver, um die Entfernung von Metallpulver. Wenn ich richtig informiert bin, machen Sie aber auch Polymerpulverentfernung, oder?
Ja, mittlerweile machen wir auch Polymerpulverentfernung. Der Anlass dafür war auch, dass ein Kunde aus dem Automobilbereich gesagt hatte, er möchte keinen Kontakt mehr zum Pulver haben. Er möchte quasi die staubfreie Fabrik haben. Das heißt, wir haben eine Anlage entwickelt, mit der es möglich ist, den Baubehälter, den Wechselrahmen einer EOS P7 zu nehmen, einzuführen. Dann erfolgt das Auspacken, also das Entfernen des Pulverkuchens, vollautomatisiert und gleichzeitig eine automatisierte Übergabe von den Bauteilen in einen Bereich, wo die Bauteile dann mit Glaspaarstrahlen und ionisierter Luft gereinigt werden, sodass der Werke am Ende auf der anderen Seite der Maschine saubere Bauteile rausnehmen kann. Zusätzlich haben wir noch ein paar optimierte Auspacktische gebaut für Kunden, die etwas wenig Platz haben. Da ist es aber manuelles Auspacken. Also ich sage jetzt mal ein Hubtisch, der dem Boden des Wechselrahmens hochfährt und die Bediener müssen dann das Bauteil ausgraben. Im Fokus stand aber diese sehr gute Idee der pulverfreien Fabrik und der vollen Automatisierung von Auspacken und Reinigen von Bauteilen in einer Maschine.
Okay, wer sind denn die bisherigen Kunden? Wer kauft Ihre Maschinen?
Also wir sind mittlerweile international vertreten in 29 Ländern. Wir haben fast 350 Maschinen jetzt am Markt und die Anwendungsbereiche sind die Luft- und Raumfahrt zum großen Teil, die Dienstleister. Wir haben einen wachsenden medizinischen Bereich, weil dort jetzt auch viel auf die Automatisierung und Standardisierung von den Prozessen Wert gelegt wird. Energy, Oil und Gas heißt sowohl die Gasturbine, bei der ja auch sehr viel aus Metall 3D gedruckt wird, als auch Tiefbohrgerätschaften und Ähnliches, sowie die Printer-OEM selbst nutzen unsere Maschinen. Ich sag mal, im Bereich Wissenschaft sind wir auch sehr stolz. Also natürlich das Fraunhofer, aber auch CERN, die NASA in USA und Governmental Institutions in USA nutzen unsere Geräte für ihre Entwicklung. Und zu guter Letzt selbstverständlich die Automobilindustrie. Da sind wir aber nicht so vertreten, weil wir, wie gesagt, in erster Linie im Metallbereich vertreten sind, wo schon produziert wird, nicht nur Prototypenbau gemacht wird. Und das ist in erster Linie der Bereich Aerospace. Das ist auch der Grund, warum unser Footprint vor allem in USA zu finden ist. Also ich sage jetzt mal ganz stolz, so der Raketenbau im Bereich Long Beach auf der Seite von USA, da sind wir sehr oft vertreten. Da werden wir jetzt auch demnächst wieder direkt hinfliegen und unsere Kunden besuchen. Das war für uns schon allerhand großer Schritt. War auch toll, der Bereich, der hat uns ein bisschen durch die Krise geholfen zu Covid-Zeiten, weil die eigentlich alles schön durchgezogen haben und neue Aufträge gemacht haben, während bei uns in der Industrie ja derzeit etwas bedachter gehandelt wurde mit Anschaffungen.
Sie hatten NASA genannt, mögen, dürfen Sie weitere Kundennamen nennen?
Wir dürfen weitere Kunden, also wir haben, unsere Partner sind EOS, AMC als Tochter von EOS, DMG Mori, SLM Solutions, mit denen arbeiten wir als Partner zusammen. Kunden haben wir die Ariane Group, die Deutsche Luft- und Raumfahrt, hier in Augsburg, MT Aerospace. Also wir haben auch sehr viele Maschinen hier in Deutschland, auch im bayerischen Raum, im Augsburg-Münchner Raum. MT Aerospace aus Augsburg baut wichtige Teile von der Ariane. Oder die Rocket Factory Augsburg, die hilft uns auch sehr viel weiter, die ist ein paar Straßen mehr oder weniger weiter. Stoke, Swiss 212 im Bereich Raketenbau, Mobility, Audi, BMW, Mercedes sind unsere Kunden, Siemens, Luft- und Raumfahrt, auch noch MTU, Airbus Helicopters, also Dassault Aviations. Also ich lese gerade meine Homepage. da haben wir die ganzen ausgestellt. Also genau, okay. Also ich muss sagen, also Europa macht auch ganz, ganz tolle große Schritte. Die Amerikaner sind natürlich immer ein bisschen schneller in der Anwendung. Aber gerade im Bereich Luft- und Raumfahrt ist Europa, Deutschland sehr stark.
Okay, es klingt aber doch nach einem Stück weit Fokus Luft- und Raumfahrt. Wirft für mich die Frage auf, wie universell einsetzbar sind Ihre Maschinen? Kann da auch, keine Ahnung, ein Dentallabor, könnten die da was mit anfangen?
Selbstverständlich, so wie ich die Anwendungsbereiche gesagt habe, können unsere Maschinen alles reinigen. Die Maschinen sind zwar clever, aber sie können jetzt nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Bauteil ist für die Automobilindustrie oder ein Raketentriebwerksteil. Das können die alle. Wir nehmen immer direkt die Bauplattform des Herstellers auf, sind also da frei. Da gibt es keine Einschränkungen im Metallbereich und können dann die Bauteile entsprechend bewegen. Also je nachdem, wie sie konstruiert worden sind, kann man unsere Anlage, den Bewegungsapparat programmieren oder wir haben sogar intelligente Software, die in der Lage ist, über Simulation zu berechnen, wie ein Bauteil bewegt werden muss, damit alles Pulver rauskommt. Also quasi das Labyrinth, das dreidimensionale Labyrinth automatisiert lösen.
Zur Software kommen wir gleich noch. Perfekt. Mhm. Sie sagen, die Maschinen sind clever. Lassen Sie uns darüber reden, wie clever sind Sie denn? Beschreiben Sie mal, was passiert während der Entpulverung in den Maschinen? Wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert da mechanisch?
Genau, also das Entpulvern setzt sich jetzt im Metallbereich, also unserem Hauptkonzentration aus zwei Dingen zusammen. Das eine ist, das Pulver fließfähig zu machen. Wir nennen das Fluidisieren. Dazu legen wir das mit Vibration an. Dann fängt das Pulver sich an, wie eine Flüssigkeit zu verhalten. Und dann muss man entsprechendes Bauteil auch nicht auch richtig bewegen, damit dieses Pulver auch abfließen kann. Und das ist quasi das, was man eben programmieren kann. Oder wir die entsprechende Software haben, dass sich das Ganze selber programmiert. Dann haben wir die digitalen Zwillings des CAD-Bauteils. Jetzt werden die Bauteile noch immer komplizierter durch Wärmetauscher, Raketenantriebe, die gleichzeitig noch sehr komplexes oder sehr schwierig zu verarbeitendes Material haben, zum Beispiel Kupfer, das, wenn es noch jungfräulich ist, sehr, sehr gut fließt, aber wenn es Hitze gesehen hat, zum Verklumpen neigt. Okay. Und hierfür haben wir auch Systeme entwickelt, die solche Verklumpungen lösen, damit man das Pulver überhaupt fließfähig machen kann. Und das sind dann quasi, ich sage jetzt mal, Klopfsysteme, die wir selber weiterentwickelt haben, die dann quasi über Körperschall das lösen. Oder was wir eben auch ganz neu machen, ist, wir setzen Ultraschallvibrationen ein, dass wir quasi im Ultraschallbereich die Bauteile anregen und so Anhaftungen lösen und Verklumpungen lösen und zum Abführen von dem Pulver, also zum Fluidisieren helfen können.
Okay, das klingt in der Tat ziemlich clever, ziemlich smart, was Sie da machen. Herzstück dieser Intelligenz ist die Software. Sie hatten sie angesprochen. Erklären Sie bitte mal, wie heißt diese Software und was genau macht sie? Jetzt dürfen Sie es bitte im Detail erklären.
Genau. Also die Geschichte muss ich kurz erklären. Und zwar kommt diese Software aus einer Zusammenarbeit mit Siemens. Siemens hatte damals schon einige Maschinen von uns im Betrieb, also zum Beispiel die Gasturbine. Und ein sehr cleverer Entwickler von Siemens, der Herr Christoph Kiener, kam auf einer Messe auf uns zu und hat gesagt, was ihr da macht, das ist ganz toll. Aber ich habe jetzt eine Idee, wie wir noch mehr Pulver rauskriegen können, indem wir einfach die CAD-Datei, also den digitalen Zwilling nehmen, den dann auffüllen mit Voxeln und dann über die Simulation und einem speziellen Algorithmus berechnen, wie das Bauteil bewegt werden muss, dass das Pulver rauskommt. Und der Kern dieses Algorithmus ist in etwa, muss man sich so vorstellen, wie eine Software zur Evakuierung von, sage ich mal, einem Fußballstadion. Da müssen ja auch bestimmte Leute, die näher am Ausgang sind, zuerst raus. Dann schaut man sich in der Simulation an, wer ist jetzt überall nachgekommen und dann gehen die anderen raus und genauso funktioniert es bei uns aus. Also das Pulver wird quasi, sucht immer den nächsten Weg zum Ausgang, dann wird simuliert, wo steht das ganze Pulver denn jetzt und dann geht es weiter und weiter und weiter und am Schluss habe ich quasi einen Code, wie das Bauteil bewegt werden muss, damit das Pulver rauskommt. Und das Ganze können wir eben auch simulieren, das heißt, also alles, was berechnet worden ist, ist simuliert und ich kann diese Simulation tatsächlich auch sehen und weiß, was während des Entpulverns dann passieren wird, kann das voraussagen. Die Software kann es nicht voraussagen, ob alle Verstopfungen gelöst worden sind. Dafür müssen wir uns kümmern mit unseren ganzen Anregungstechniken, damit es auch wirklich fließt. Die Software kümmert sich aber um diesen Bewegungsalgorithmus.
Wirklich smart, wenngleich ich finde es schon eine naheliegende Idee, die CAD-Datei als Basis zu nehmen und dann zu gucken, wie muss ich eigentlich bewegen, damit das Pulver wirklich aus den letzten hinteren Ecken rausläuft. Trotzdem smart, jetzt haben Sie die Software erklärt, den Namen aber noch nicht genannt. Wie heißt diese Software?
Das ist die SPR Pathfinder. Wir, SPR steht für Smart Powder Recuperation. Also wir haben uns damals einen Begriff ausgedacht, um uns ein bisschen von dem Wort Depowdering zu lösen, weil mittlerweile ja auch Hersteller von Strahlanlagen, die Bauteiloberflächen sauber strahlen, Depowdering sagen. Und dann haben wir gesagt, wir nennen das Powder Recuperation. Und Pathfinder ist, glaube ich, naheliegend. Die Software sucht quasi für das Pulver den entsprechenden Pfad ins Freie.
Wie gesagt, das ist smart. SPR sagt, wie die Konstruktion effizient entpulvert wird. Toll. Was ich gelesen habe, finde ich aber noch faszinierender. Umgekehrt sagt SPR den Konstrukteuren auch, wie im Hinblick auf das spätere Entpulvern bestenfalls konstruiert werden sollte.
Ja, dadurch, dass wir jetzt diesen Bewegungsalgorithmus simulieren, also der Anwender sich am Ende das anschauen kann, was passiert denn da in dem Bauteil, wird er sehen, wenn irgendwo Bauteilreste hängen geblieben sind. Und es gibt einfach Geometrien, die zum Entpulvern sehr schwer sind. Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Sie kennen diesen klassischen Zuckerstreuer mit dem Röhrchen nach innen. Irgendwann mal, wenn Sie es immer umdrehen, dann bleibt da der Zucker drin. Der kommt da nicht raus. Meine Maschine kann ja nicht schütteln, das Bauteil so dermaßen, dass dieses Pulver rauskommt. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Konstruktionsfehler, den man früh genug erkennen und beheben kann, dass sowas ist. Und das ist sehr, sehr viel wert, weil, wie gesagt, es gibt ja im Maschinenbau die bekannte Zehnerregel, je später man einen Fehler entdeckt, umso teurer ist quasi die Beseitigung dieses Fehlers. Und das gilt eben auch fürs Entpulvern. Wenn der Konstrukteur schon am Anfang sieht, ach, ich muss hier nur das Röhrchen ein bisschen kürzer machen, dann kann ich es auch entpulvern, ist viel besser, als wenn dann der Raketenantrieb beim Hotfire-Test einem um die Ohren fliegt. Also der Kollege von der NASA hat damals zu mir gesagt, er hat einen ganzen Fenstersims voller dieser Raketenantriebe, die quasi während des Hotfire-Tests kaputt gegangen sind. Die stehen da wie kleine Pokale, weil gewisse Leitungen mit Pulver einfach noch verstopft waren. Und das ist, wie gesagt, ein toller Beitrag. Wir haben diese Software mittlerweile Siemens auch abgekauft und exklusive Lizenz dafür und haben die ja und entwickeln die auch ständig weiter, weil wir sehen, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass es in Pulvern klappt. Ich muss da jetzt auch schon immer sagen, ich bin immer gar nicht so glücklich, wenn ich sehe, das ist sehr clever gewählt von den 3D-Druckerherstellern, der Begriff Post-Processing, aber man erkennt jetzt immer mehr, es ist ein Entwicklungsprozess und Post-Processing klingt wie so, ja, das ist so nice to have, muss man nicht machen. Aber es ist halt doch so, dass gewisse Funktionen gewährleistet sein müssen. Und wir gehen sogar so weit und sagen, Post-Processing ist nur das, wo quasi dem Bauteil ein Mehrwert gebracht wird. Aber das Entpulvern bringt ja gar keinen Mehrwert. Das ist ja das, was der Kunde erwartet, ein Bauteil ohne Pulver. Deshalb würden wir uns sogar gar nicht mehr zum Post-Processing dazuzählen. Aber wir lassen es immer gerne so stehen, weil es einfach so bekannt ist. Aber ich denke, dass der Prozess, also dass die Kunden natürlich erwarten, dass Bauteile zur Erfüllung ihrer Funktion Pulver sein müssen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, war bei der Entwicklung des Pathfinders war Siemens maßgeblich beteiligt, jawohl, beziehungsweise genau. Die Siemens Software. Wirft für mich die Frage auf, funktioniert das bis heute nur unter Siemens Software oder ist das für alle Konstruktionsprogramme nutzbar?
Nein, okay. Also diese Software ist eine eigene Software. Das ist eine Desktop-Anwendung. Also die installieren Sie auf Ihrem Rechner. Und das hat den großen Vorteil, weil wir natürlich sehr viele Kunden haben mit einer sehr hohen Geheimhaltungsanforderungen. Die Software muss sich auch überhaupt nicht mit dem Internet verbinden. Sie machen die auf Ihr Laptop drauf, frei, ohne Zugang zum Netzwerk, laden dann das Bauteil rein per Drag and Drop in einen virtuellen Bauraum, drücken die Knöpfchen, ein paar Voreinstellungen, wenn man das machen möchte. Da kann man eingeben, wie groß ist der größte Querschnitt vom Kanal oder so weiter. Und was für ein Material das vielleicht ist, um etwas das Fließverhalten vorauszusagen. Und dann berechnet die Software das automatisch. Also es ist eine 100%ige Zulucon-Software. Ich brauche da keine andere Siemens-Anwendung dafür.
Aber auch das SOS-Software und so weiter, damit funktioniert der Pathfinder.
Ja, also wir laden AMF, STEP und natürlich STL-Daten. Damit kann unsere Software alles berechnen. Und das Tolle ist auch, wir laden immer den gesamten Baujob in unsere Software ein. Das heißt, es können verschiedene Bauteile auf dieser Bauplattform sein, genauso wie sie aus dem 3D-Drucker rauskommen. Die Orientierung der Bauteile auf der Bauplattform ist ganz egal. Die Software sieht das Ganze immer als ein Bauteil und berechnet alles zusammen. Also eben muss ich jetzt nicht aus der Konstruktion das einzelne Bauteil dadurch rechnen. Die Software schaut sich das alles an, sagt, aha, ist ein Bauteil. Ein Fußballstadion, sage ich jetzt nochmal, und berechnet darauf quasi den Bewegungsablauf.
Jetzt haben Sie erklärt, was in der Maschine passiert. Lassen Sie uns bitte einen Schritt davor betrachten. Frage ist, wie kommt denn die Baukammer, der Baujob, der Pulverkuchen, wie kommt der in die Solucon-Maschine? Die Frage ist natürlich insbesondere interessant im Metallbereich, wenn wir von Inertisierung reden.
Ja, also das ist ganz einfach zu beantworten, die Frage, die Solucon-Anlage wird genauso beladen, wie der 3D-Drucker entladen wird. Also wenn der 3D-Drucker mit einem Kran entladen wird, dann wird die Solucon mit einem Kran beladen oder kann mit einem Kran beladen werden. Wenn sie von vorne beladen wird, wenn sie mit einem Häubchen beladen wird, genauso werden wir es in unserer Maschine auch machen. Und das ist jetzt natürlich ein Punkt, den Sie ansprechen, berechtigterweise. Es ist so, wenn der 3D-Drucker die Türe aufmacht, ist die Inerte-Atmosphäre weg. Also wir haben jetzt eigentlich keinen 3D-Drucker-Hersteller, der uns die Bauteile übergeben würde in einem geschlossenen Kasten, den wir dann bei uns einbringen und dann wieder inertisieren. Also beim Transport, also es besteht die Möglichkeit, dass der eine Plastikhaube überzieht über sein Bauteil im 3D-Drucker, wenn er die Möglichkeit hat, wenn sich diese Plastiktüte im Bauraum verstecken lässt. Den kann er dann zum Transport benutzen und bei uns in der Anlage würde er dann quasi diesen Beutel wieder abziehen und könnte dann inertisieren zuvor und mit dem Prozess beginnen.
Sie sagen, wenn der Drucker per Kran beladen wird, dann wird auch nachgehend danach Ihre Solucon-Maschine mit dem Kran beladen. Heißt das, dass die Solucon-Maschine immer auf einen Drucker optimiert ist? Heißt, wenn ich einen SLM-Solutions-Drucker habe, konstruieren Sie dann die Solucon-Maschine im Hinblick auf diesen Drucker oder kann ich diese Solucon-Maschine, die ich für meinen SLM-Solutions-Drucker gekauft habe, kann ich die auch in Kombination mit einem EOS-Drucker beispielsweise nutzen?
Selbstverständlich. Also das ist immer möglich. Also die Anlagen können immer alles. Es ist immer eine Frage der Baugröße. Also wir haben kleine Maschinen, mittlere und große und ganz große Maschinen. Mit der ganz großen Maschine kann ich natürlich alles machen. Aber ansonsten, was die Bauteilbeladung und Bauteilbefestigung in unserer Anlage angeht, da können wir alles befestigen. Also wenn einer sich jetzt für seine SLM NXG die Anlage kauft, kann er natürlich auch eine M400 oder eine M290 oder eine Renisher oder was auch immer ein Bauteil in unserer Anlage befestigen. Wir machen es auch so, weil diese Vielfalt an 3D-Druck und so groß ist, die Bauplatte wird in unserer Maschine immer verschraubt. machen wir für jeden Kunden eine Customized Bauplattformaufnahme. Also wir machen das Lochbild, fragen wir beim Kunden an, welche Maschinen haben sie und setzen genau diese Bohrbilder bei unserer Bauteilaufnahme ein und dann kann er da befestigen, was er möchte.
Sie automatisieren das Entpulvern, aber dieser Schritt setzt, wenn ich das richtig verstanden habe, erstmal ein händisches oder ein manuelles Einfügen des Baujobs in Ihre Solucon-Maschine voraus. Kann eine Solucon-Maschine in eine lange automatisierte Produktionskette integriert werden?
Ja, also es gibt auch noch eine Ausnahme, also für die Firma Hamuel Reichenbacher, wenn Sie die kennen, Hamuel Reichenbacher, die bauen auch 3D-Drucker. Die nehmen unsere Anlage und setzen da den gesamten Baucontainer ein, entleeren unsere Anlage den Baucontainer, öffnen dann die Anlage wieder und ziehen von diesem Container nur die Außenwandung ab. Das Bauteil bleibt quasi auf unserem Drehteller, auf der Bauteilaufnahme stehen, schließen wieder die Anlage und machen dann den normalen Solucon-Prozess. Also dann bei dieser Anlage ist quasi 2-in-1 das Auspacken und ich sage jetzt mal die Feinreinigung des Entpulvern. Das ist eine Möglichkeit, wo man noch einen Schritt weiter geht, wo man quasi sich in dieser Anlage beide Schritte machen kann. Mhm. Ansonsten haben wir auch Systeme in automatisierten Produktionsanlagen schon gehabt und sind auch wieder in Projekten, wo unsere Anlage automatisiert beladen wird von einem AGV, hatten das in der Vergangenheit aber auch schon von Robotern, die unsere Anlage beladen haben, so dass wir dann komplett in einem automatisierten Prozess arbeiten können.
Sie haben das Stichwort AGV genannt. Mögen Sie es kurz erklären?
Ein fahrerloses Transportsystem, das quasi das Bauteil nimmt und zwischen den einzelnen Stationen bewegt.
Prima. Jetzt wissen wir, was in der Maschine passiert, wie das Bauteil reinkommt. Nächste Frage, wie groß, wie schwer darf so ein Bauteil denn sein? Wir reden viel von Raketentriebwerken. Ich gehe mal davon aus, die Maschinen sind groß, die Bauräume sind groß, die Entpulverungsräume.
Ja, genau. Also die Bauteile werden immer größer. Wir hatten das Glück, dass die erste Anlage, die wir gebaut haben, war ja schon für die Concept Laser X-Line damals gebaut, mit Abmessungen 800x400x550. Das war schon sehr groß. Die Bauteile sind dann immer höher geworden in der Z-Achse. AMC hat uns auch damals angefragt, ob wir für ihre M4K die Anlage entwickeln und bauen können für das erste 1-Meter-Bauteil. Und dann ging es ja immer schneller. Mittlerweile ist es so, wenn wir die eine große Anlage fertig haben, kommt schon der nächste Hersteller mit einer noch größeren Anforderung. Jetzt haben wir zuletzt auf der Formnext eine Anlage vorgestellt, die kann bis zu 2,2 Tonnen schwere Bauteile reinigen. Die können dann sein 600 mal 600 Millimeter und in der Höhe 1,5 Meter oder auch für die M8K von AMC die 800 auf 800 und 1600 Millimeter. Also schon mannsgroße Anlagen mit sehr hohen Tonnagen, was uns natürlich auch Herausforderungen bringt. Wie rege ich denn solche schweren Bauteile noch mit Frequenzen an, ohne dass die ganze Firma wackelt? Aber bis jetzt hat das alles ganz gut funktioniert. Das ist eine spannende Herausforderung und es freut uns auch, dass es da immer weitergeht. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt aufhört mit den noch größeren Maschinen, dass das schon ein Feld ist, das noch mehr werden wird.
Wir reden von großen Bauteilen, das heißt, wir reden bestenfalls oder schlimmstenfalls von großen Pulvermengen, die da anfallen.
Ja.
Helfen die Solucon-Maschinen dabei, die Recyclingquote zu erhöhen?
Also das hoffe ich, ja. Also wir sammeln das ganze Pulver ja in unserem Kammerboden und jetzt gerade auch bei der ganz großen Anlage sammeln wir das automatisiert, also wir saugen das Pulver ab, also über pneumatisches Fördersystem und sammeln das dann entsprechend in Container und stellen das zur Wiederaufbereitung zur Verfügung. Also und ich denke, dass durch diesen Prozess, weil das alles im sauberen Raum stattfindet, mehr Pulver wiederverwendet werden kann. Bei was man früher oder manche vielleicht auch noch heute betreiben, ist, dass die das ja, ich sage jetzt mal, hinterm Haus die Bauteile aufhängen und dann mit dem Hammer bearbeiten oder viel mit Druckluft arbeiten und das Pulver dann eher so ein bisschen in der Landschaft verteilen. Das kann man natürlich nicht wieder verwenden. Das ist dann weiß ich nicht wo. Ich denke, dass es so schlimm heute nicht mehr ist, aber also wir haben es uns schon eigentlich zur Aufgabe gemacht, dass das Pulver dann auch wirklich gesammelt und wiederverwendet werden kann in unseren Anlagen.
Jetzt sind die Teile sauber, kein Pulver mehr drin. Was aber immer noch da ist, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Stützstrukturen. Die entfernen Sie nicht, oder?
Nein, das ist ein anderer Prozess. Wir sind ab und zu im Austausch mit einem befreundeten Betrieb in UK. Rivelin, die quasi einen Roboter haben, der schon automatisiert Stützstrukturen entfernen kann. Das hat uns auch so weit gebracht, dass wir das mal getestet haben und einen Roboter in unsere Anlage eingebaut haben. Theoretisch könnten wir dann mit Hilfe von Rivelin oder entsprechender Software dann auch dort Stützstrukturen entfernen. Passt aber nicht immer ganz zusammen, weil wir ja nicht genau wissen, was passiert denn nach dem Entpulverungsprozess? Kommt dann noch eine thermische Behandlung oder werden gleich die Stützstrukturen entfernt und so weiter und so fort? Deshalb konzentrieren wir uns im Moment ausschließlich auf das Entpulvern der Bauteile, nicht das Entstützen.
Das machen Sie aber nicht alleine, das Entpulvern. Da weiß ich, da kenne ich andere Firmen, die das auch machen. Lassen Sie uns fairerweise über den Wettbewerb reden. Mögen Sie ein paar Namen nennen?
Also Wettbewerb, ja gut, es gibt natürlich die Firma Dimension im Kunststoffbereich oder die Firma Rösler. Ich würde nicht sagen, dass das eine Wettbewerbssituation ist, weil es da einfach andere Herangehensweisen gibt an das Thema. Wir haben auch zu Dimension ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Ich denke, der Markt ist ja groß genug, um da zusammen aufzutreten. Prinzipiell haben wir sehr viele Patentanmeldungen, schützen natürlich auch unsere Ideen, um uns dann quasi ja, abzusichern. Klar gibt es aber auch Wettbewerbe, wir haben jetzt in China gesehen, selbstverständlich sind die da auch sehr aktiv. Und es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es eine gute Technologie ist, die man da bauen möchte. Am Anfang waren wir natürlich, mussten wir immer argumentieren, warum soll man denn automatisiert entpulvern. Heutzutage ist ja eher die Frage, wie entpulvere ich am besten meine Bauteile? Und wir haben uns da eigentlich mit dem Namen etablieren können, weil wir eben die ersten am Markt waren und sehen uns deshalb sehr gut aufgestellt.
Sie sagen, es ist eine gute Technologie, das nehme ich Ihnen ab. Sie sagen, Sie haben eine clevere Maschine, eine smarte Software. Sehe ich auch so, klingt alles sehr einleuchtend. Deshalb aber die Frage, die muss erlaubt sein, was kostet der Spaß?
Ja, die Kosten sind sehr, sehr weitreichend. Also das geht jetzt, sage ich mal, von 20.000 bis 350.000 Euro, je nachdem, was für Equipment Sie benötigen. Was man sagen kann, wir sind grundsätzlich immer weit unter dem Preis des 3D-Druckers selber und auch unter dem Bereich, unter dem Preis von anderen Peripherieeinrichtungen. Es macht auf jeden Fall aber Sinn, sich früh genug damit zu beschäftigen, was sind denn die Preise, wenn ich mich denn im Bereich 3D-Druck begeben möchte, damit man das rechtzeitig im Budget einplant. Weil wenn es einem nicht ganz so bewusst ist als Neuling, und das hatten wir in den Anfangszeiten schon, dann stößt man relativ spät auf dieses Problem der Problematik, wenn dann alles mal läuft. Und dann muss man natürlich neues Budget anfordern für die Anschaffung, für die Peripherie. Das ist natürlich dann nicht so angenehm, deshalb macht es Sinn, sich gleich damit zu beschäftigen.
Klingt nach einer riesen Preisspanne. Lass uns vielleicht ein konkretes Beispiel nehmen. Ich bin ein Startup aus der Space-Tech-Branche. Ich stelle Raketentriebwerke her, sind meinetwegen, was weiß ich, 80 Durchmesser, Zentimeter und einen Meter hoch. Was kostet eine Solokon-Maschine, mit der ich das entpulvern kann? Und, finde ich auch noch spannend, die Frage, wie lange dauert denn die Entpulverung eines solchen gewichtigen großen Bauteils?
Also jetzt diese Abmessungen sind natürlich schon groß. 800 mal 800 ist schon, das sind sie jetzt schon bei der größten Maschine, die hergestellt wird in Europa. Mhm. Das sind dann schon mehrere hunderttausend, die so eine Anlage kostet, weil wir davon ja auch ausgehen müssen, dass wenn so ein großes Bauteil voll ist mit Pulver, dann auch mehrere Tonnen oder über eine Tonne wiegen kann. Dafür muss die Anlage ausgelegt sein, sowohl zur Bewegung als auch zur Frequenzanregung. Wie lange das Entpulvern dauert von so einem Bauteil ist unterschiedlich. Das hängt natürlich davon ab, wie die Geometrie innen ist. Ich sage das als Beispiel immer, die Sanduhr. Also wenn Sie Sanduhren bauen dann und nur eine kleine Öffnung haben für eine große Pulvermenge, dann dauert es natürlich entsprechend lange. Wenn die gleiche Menge durch eine größere Öffnung geht, dann geht es recht schnell. Deshalb sage ich, ich denke mal so im Schnitt, die Bauteile, die man so kennt, M400 Größe, so 400 mal 400 mal 400, da liegen wir wahrscheinlich so in einem Bereich, wenn es nicht allzu komplex ist, von einer Stunde vielleicht. Wir haben aber auch schon komplexe Reaktoren entpulvert. Das sind dann schon einige Stunden. Also dann muss man auch 10 Stunden oder noch mehr rechnen. Wie gesagt, wenn das Ganze nach dem Sanduhrprinzip aufgebaut ist, bis dann alles Pulver draußen ist.
Übernehmen Sie ein Stück weit eine Garantie, dass das Pulver tatsächlich raus ist? Wenn die Simulation sagt, das Pulver muss raus sein danach, nach der Behandlung, übernehmen Sie dann die Garantie, dass das Pulver auch wirklich raus ist?
Eine Garantie übernehmen, das ist schwierig. Es ist natürlich so, man kann natürlich auch ein Formel-1-Auto kaufen, aber gibt einem der Hersteller dann die Garantie, dass ich den Grand Prix damit gewinne? Das ist die Frage. Ich denke mal, das Potenzial ist da, dass wir Bauteile draufkriegen. Wir haben natürlich immer wieder, gibt es Herausforderungen, wo man sich zusammen anschauen muss. Es ist oft so, dass wir mit Kunden auch einen ganzen Reinigungsprozess zusammen entwickeln, weil die Bauteile einfach so komplex sind, dass ich die nicht einfach reinstellen kann. Also das sind nur noch wenige Prozente. Aber wenn jemand das Potenzial des 3D-Drucks voll ausnutzt, um eben so Wärmetauscher und Reaktoren zu machen, wo so komplex sind, wo so feine Kanäle im Millimeter oder kleiner Bereich sind, dann braucht es da nochmal ein bisschen Unterstützung und dann muss man sich das anschauen. Wie gesagt, deshalb bieten wir ja auch an, unsere Kunden, dass sie bei uns im Unternehmen Versuche machen. Wir haben ein hauseigenes Labor, wo uns die Kunden Bauteile schicken. Dann kann der Kunde dabei sein bei der Entpulverung oder wir machen das entsprechende Protokoll mit Filmaufnahmen und dann kann er das Ganze dann machen. Das geht so weit, dass wir auch Kunden haben, die danach dann ein CT machen lassen vom Bauteil und nachprüfen, ob noch Pulverreste drin sind. Und diese Tests laufen eigentlich immer gut. Und wenn nicht, dann muss man sich das einfach zusammen anschauen. Was ist denn eigentlich jetzt das Problem? Warum ist denn da Pulver hängen geblieben? Wegen einer Geometrie, die nicht entpulverbar ist? Oder ist es vielleicht auch der Bauprozess, irgendwelche Temperaturen und so weiter? Aber da sind wir ganz transparent. Also der Kunde kauft bei uns nicht, wie man so schön sagt, die Katze im Sack. Mhm. Wir machen gerne Versuche, wo der Kunde sich das machen kann. Und wir machen das auch oft für Kunden, die gerade in den 3D-Druck einsteigen und zuvor noch gar nicht 3D-Druck gemacht haben. Also wir haben jetzt Gott sei Dank dieses Bewusstsein im Markt schaffen können, dass man sich auch mit dem Post-Processing beschäftigt. Und man schaut jetzt auch, kriege ich die Bauteile überhaupt pulverfrei, die ich da drucken möchte, wenn die komplex sind. Und das ist natürlich eine tolle Entwicklung, muss ich sagen.
Finde ich auch. Super spannende Technologie. Auch das, was Sie angedeutet haben, wie das in Sachen Automatisierung noch weitergehen kann, Einbindung in Automatisierungsketten. Super spannend, werde ich weiterverfolgen. Herr Hartmann, damit sind wir schon bei der Abschlussfrage. Ich spreche hier regelmäßig mit Experten aus der additiven Fertigung im industriellen Bereich und ich frage Sie immer ganz gerne, ob Sie denn auch einen 3D-Drucker im privaten Umfeld nutzen. Tun Sie es?
Mein Sohn, mein kleinerer Sohn, der druckt die ganze Zeit irgendwas. Der ist da voll eingestiegen und ich bin auch unglaublich fasziniert. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ist ein sehr bekannter 3D-Druckerhersteller, aber was dieses Gerät alles kann und wie leicht sich da eigentlich ein Kind einarbeiten kann, um tolle Teile rauszukriegen, ist phänomenal. Also ich bin 2001 im 3D-Druck eingestiegen, seitdem bin ich ja kaum noch rausgekommen. Und wenn ich da sehe, was jetzt möglich ist im Privatbereich, dann ist es klasse. Ich selber brauche es nicht. Wie gesagt, ich bin eher so Schrauber, Metaller, Löten, Schweißen, Fräsen. Aber ich unterstütze sehr gern den Bereich additive Fertigung.
Okay. Jetzt haben Sie mich doch neugierig gemacht. Welchen Drucker hat Ihr Sohn? Nennen Sie ruhig einen Namen. Ich habe da eine Frage.
Ja, ein Bambulab. Bambulab.
Ich wusste es. Diese Antwort kriege ich in letzter Zeit ziemlich häufig.
Genau. Also die anderen sind bestimmt auch gut. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich habe überreden lassen, aber jetzt ist das Teil, das ist alles selber installiert und stark.
Es ist schade, dass der Sohn dem Papa seine Teile nicht mitgeben kann zum Entpulvern, weil Entpulvern braucht er ja nicht.
Ja, das ist natürlich, vielleicht war ich deshalb etwas misstrauisch.
Okay, prima. Herr Hartmann, das war ein tolles Gespräch. Ich habe viel gelernt. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Vielen Dank Ihnen nochmal und vielen Dank fürs Zuhören. Danke.
So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 102. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also etwa auf Podigee, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, S wie Stefan in diesem Fall, direkt daran geschrieben, Asche wie Asche, gelesen also sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten Plus. Damit erhalten Sie tagesaktuelle News, genauso wie ausführliche Hintergrundbeiträge aus der spannenden Welt der Technik. Für unsere HörerInnen gibt es exklusiv ein kostenfreies Probeabo für 4 Wochen. Das Angebot finden Sie ebenfalls in den Shownotes. So, heute habe ich noch ein weiteres kleines Angebot für Sie. Wie wäre es mit dem kostenlosen Newsletter der Fachzeitschrift Konstruktion? Er informiert Sie alle 2 Wochen über Themen rund um das Konstruieren natürlich. Beleuchtet werden unter anderem die aktuellen Trends aus Praxis und Wissenschaft und natürlich immer wieder mit dabei die additive Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch mal hier www.ingenieur.de/nl für Newsletter, aber auch das steht natürlich in den Shownotes. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, munter bleiben, auf Wiederhören und tschüss.